Ja, aktuell ist Dennis eben unterwegs mit einer ganz besonderen Ausstellung, nämlich mit Puppen, Schaufensterpuppen, die umwickelt sind mit, man nennt das Flatterband. Und ja, davon hat er jede Menge und er zieht damit eben auch durch die Städte, liebe Hörerinnen und Hörer. Mich aber interessiert jetzt erstmal die Wurzeln. Denn wo sind die Wurzeln? Wo beginnt diese künstlerische Ader? Ist das in der Kindheit oder wann begann das bei dir?
Ja, das hat schon früh angefangen. Wenn ich zurückblicke, ist das, ich habe schon als Kind, also ich bin Unternehmer und Künstler, sind so zwei Seelen in mir. Und ich habe als Kind schon allein ganz einfaches Beispiel, Kieselsteine bemalt und die dann an Nachbarn verkauft. Und habe die mit Filzstiften angemalt und bin dann durchs Dorf gelaufen und habe die Kieselsteine verkauft. Ich habe mit einem Freund zusammen alte Kerzenreste gesammelt und wir haben die dann in so Formen gegossen und haben die auch verkauft. Also die Kreativität, das ist auch so mein Steckenpferd, also wirklich Ideen zu haben, das war schon sehr früh, das kam schon sehr früh durch.
Ja, und da ist ja dann eben auch dieses Verkäuferische, ne? Zu sagen, Mensch, ich verkaufe das jetzt und das ist so meine Art, mich auszudrücken. Das sagt man ja immer dem Ganzen nach und dann eben auch zu sagen, okay, ich habe was gemacht und ich verkaufe das jetzt auch. Also da trifft der Unternehmer eben den Künstler und das ist ja, ich glaube, auch dein Erfolg heute, ja? Zu sagen, ich verstecke mich nicht mit meiner Kunst, sondern ich gehe raus und verkaufe mich auch eben. Und du willst ja auch was damit bewegen. Da hören wir später noch mehr dazu, was du schon alles gemacht hast. Und ja, mich interessiert jetzt aber so die Frage, wann war für dich die Entscheidung, das wird mein Beruf?
Das war schon sehr früh, wie gesagt, also Künstler- und Unternehmerseele in mir, die sich am Anfang immer gegenseitig, habe ich das Gefühl gehabt, Beinchen gestellt haben. Sie kamen überhaupt nicht miteinander klar. Es war immer, wenn ich künstlerisch einigermaßen erfolgreich war, also ich habe mit, also richtig angefangen habe ich so mit 20, 21 mit der Kunst, wollte auf einmal der Unternehmer wieder mehr Präsenz im Leben haben und sobald die Unternehmungen etwas erfolgreicher wurden, wollte der Künstler wieder mehr Präsenz haben und das hat sich immer gegenseitig, hatte ich das Gefühl gehabt, ausgebremst. Und irgendwann musste ich dann eine Entscheidung treffen, jetzt auch finanziell und habe mich dann halt erstmal gegen die Kunst entschieden und habe halt den Beruf dann, also habe mich selbstständig gemacht mit verschiedenen Unternehmungen und bin dann in der Mediengestaltung gelandet. Und jetzt erst im Alter von 40 haben so die beiden Seelen zusammengefunden. Also der Unternehmer und der Künstler haben eine Einheit gebildet und brauchen sich auch gegenseitig. Also der Unternehmer braucht den Künstler und
Ja,
der Künstler
absolut.
braucht den Unternehmer. Und
Genau.
das hat jetzt erst dann vor ein paar Jahren stattgefunden, diese Verschmelzung.
Ich glaube, es ist wirklich eine Aneinanderkettung von ja, gewollten Zufällen, sage ich einfach mal, zu sagen, ich möchte etwas bewegen, ich möchte in der Kunst mich ausdrücken und das Ganze muss finanziert werden. Es gibt keine Bank, die sagt, ja toll, wir finanzieren das jetzt mal, bitteschön, hier sind 100.000 Euro, mach mal, weil wir wollen ja immer einen Geschäftsplan haben und die wollen Zahlen sehen. Und deswegen ist es für viele Künstler draußen sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und du hast es mit deiner Kunst eben geschafft, jetzt international, das muss man sagen, eben auch Aufmerksamkeit zu erregen durch die Puppen, aber auch schon vorher. Was ist auf deinem Weg alles, was gab es für Highlights?
Du meinst jetzt künstlerisch, was es da für Highlights gab. Also Highlights jetzt in den vergangenen Jahren, wo ich wieder angefangen habe. Also es war immer noch diese Flamme in mir. Ich habe dann sehr lange, als ich jetzt selber keine Kunst gemacht habe, Kunst gesammelt. Und es war immer diese Flamme noch am Lodern. Und irgendwie vor ein paar Jahren habe ich einfach gesagt, du musst es jetzt, du willst es nochmal wissen, ob das jetzt, ob du einen Strich drunter machen kannst oder ob du nochmal voll durchstartest oder wie auch immer, was dann, wie du dich damit arrangierst und habe dann halt so Wochenendkurse gemacht, künstlerisch, Malerei, an der Alanus, an der Kunstakademie in Heimbach, so kleine Kurse gemacht und das Flämmchen ist halt nach jedem Kurs irgendwie immer größer geworden und hat dann für ein, zwei Tage gehalten, dann ist es wieder so kleiner geworden, dann nach dem nächsten Kurs hat es drei, vier Tage gehalten, und es wurde halt immer größer und eine Freundin von mir hat mich dann dazu gedrängt, dass, weil sie nicht müde wurde, mir eine Studienvorbereitung zu empfehlen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, okay, mache ich. So, das waren 6 Monate an der Alanus, an der Alanus Werkhaus GmbH. Das war eine Studienvorbereitung mit 43 Heranwachsenden. nicht ganz einfach mit fortgeschrittenem Alter, sich dann so vielen jungen Leuten auszusetzen. Aber es war auch eine total interessante Erfahrung. Und dann daraus, ich wollte eigentlich nur diese Studienvorbereitung machen, auch für den Input. Und da war noch gar nicht so die Absicht, wirklich zu studieren. Mhm. Das kam dann erst durch die Studienvorbereitung. Ich wollte auch erst Malerei studieren und habe mich dann nachher für die Bildhauerei entschieden. Mhm. Und das waren so die Highlights der letzten 2 Jahre, kann man sagen. Also wirklich dann halt diese Kurse, diese Studienvorbereitung und dann, dass ich mich wirklich mit einer Werkschau an der Hochschule beworben habe. Mhm. Ich musste früher, weil ich ja früh mein Elternhaus verlassen habe, du sagst es ja eben schon, musste ich halt auch die Schule abbrechen und habe dann auch mein Abi nicht zu Ende gemacht. Und es musste halt eine künstlerische Hochbegabung festgestellt werden, dass man eine Studienzulassung bekommen hat ohne Abitur.
Ach, das muss man sich mal vorstellen. Genau. Ja.
Und dann habe ich eine Werkschau gemacht, dann kamen 2 Professoren, haben sich das angeguckt, haben mit mir gesprochen und haben dann beschlossen, dass ich das Studium aufnehmen darf.
Ich finde das unglaublich stark. Ich finde das unglaublich mutig, einfach zu sagen, ich gehe meinen Weg und ich muss das tun, weil sonst gebe ich keine Ruhe und sonst sitze ich vielleicht mit 80 Jahren da und sage, hätte ich es doch mal probiert. Ja?
Richtig, genau.
Und deswegen kann ich sowas immer nur begrüßen. Mir geht es ja ähnlich in meiner Kunst und deswegen ist das echt ein toller, toller Weg von dir gewesen. Ich habe ein bisschen geblättert. Bei Wikipedia habe ich eben einiges gesehen und du warst in Paris.
Genau.
Oder deine Kunst war eben in der Galerie in Paris. Ja?
Genau, das war schon zu jungen Jahren. Ich habe damals meine Sachen über eBay verkauft, um halt Geld zu verdienen, ja. Weil ich da halt Geld brauchte. Und da ist der Direktor der Generalbank von Paris auf meine Sachen aufmerksam geworden. Mhm. Er sammelt selber mit seiner Frau und hat meine Sachen dann über eBay verstärkt gekauft für seine Sammlung und hat mir irgendwann angeboten, an einer Gemeinschaftsausstellung teilzunehmen.
Wow.
So, genau. Also es war erst, das war noch das Grandiose dabei, war noch, ich spreche halt kein Französisch und er hat mir den Titel Designs genannt für die Ausstellung und ich habe total das Thema verfehlt mit meinen Arbeiten. Es waren halt Zeichnungen, die gewollt waren und ich habe halt dreidimensionale Sachen gemacht und so. Und er hat dann kurzfristig seine Arbeiten, die er von mir gekauft hat, Zeichnungen, aus seiner eigenen Sammlung in die Ausstellung gehangen, aber allerdings an allen Bildern war halt schon der Vermerk dran verkauft. Und das hat einen ziemlichen Hype ausgelöst bei den Leuten, die die Ausstellung besucht haben, warum gerade bei diesem Künstler bei allen Bildern
alles schon
verkauft
weg.
Dran stand. Genau, richtig. So, das war, deswegen hat das so ein bisschen die Ausstellung gesprengt.
Wahnsinn, was für eine schöne Geschichte. Mach dich rar und du bist beliebt oder was wirklich kostbar ist, ja. Davon gibt es eben wenig und das erzeugte dann eben so eine Welle. Das ist ja
was Wahnsinn. Viele heutzutage absichtlich machen, dass man immer mal schon mal an ein paar Sachen verkauft dran schreibt, um den Reiz zu wecken.
Aha.
War da halt wirklich
interessant.
Durch Zufall entstanden. Eine sehr lustige Geschichte.
Was für eine wirklich schöne Geschichte, genau. Ja, wir sind mitten in der Corona-Pandemie und da hast du dir etwas ganz Besonderes einfallen lassen. An der Stelle frage ich dich jetzt einfach mal, hast du einen Musikwunsch? Und wenn ja, dann würde ich den nämlich gerne mit einpflegen. Wenn du möchtest, kannst du dir was wünschen im Laufe der Sendung. Und wir hören uns gleich wieder zurück zu Gast bei Ralf Scharrer. Ja, zurück in meiner Sendung zu Gast bei Ralf Scharrer. Und während die Musik so läuft, plaudern wir hier fleißig weiter und zack, kommen wir auf ein neues Thema, nämlich Thema Selbstvertrauen. Dennis, du bist Vollblutkünstler, so habe ich dich auch angekündigt. Ich war in deinem Atelier, habe mich hier umgeguckt. Es ist großartig hier, was ich alles entdecke, ein kleines Schlaraffenland. Aber du musst die Entscheidung ja irgendwann auch treffen, zu sagen, ich möchte von der Kunst leben und ich muss das, was ich eben alles in mir spüre, irgendwo verarbeiten. Wie ist es für dich zu sagen, okay, ich vertraue auf mich und gehe jetzt diesen Weg, wie gesagt, ohne der großen Bank im Hintergrund, die gerade einen Scheck ausschreibt oder so?
Ja. Ja, du sagtest ja schon, Thema Selbstvertrauen, dass man ein Grundvertrauen in sich selber hat, dass man schon in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen treffen wird.
Mhm.
So, das wie so ein Überlebensinstinkt im Prinzip, dass man seinen Instinkten vertraut. So, das ist ja genau das, sich seiner Selbstbewusstsein. Darum geht es ja im Prinzip bei Selbstbewusstsein. So, nicht, was viele damit interpretieren, möglichst wie Karl Koks durch die Straßen zu laufen oder sowas, sondern es geht darum, sich selbst zu reflektieren und bei sich zu sein, auch seine negativen Seiten zu akzeptieren und damit zu leben und auch darauf zu vertrauen, dass man dann auch in den richtigen Momenten richtig entscheidet. Und das ist in der Kunst halt genauso. Also man muss einfach fließen lassen.
Fließen lassen und auch, hast du das Gefühl, auch in seiner Mitte sein. Also ne, sich so anzunehmen und dann reflektierst du das eben auch nach außen. Also interessant ist aber eben auch, es kommt ja nicht alles vom Himmel geflogen. Ja? Also es ist ja so, dann kommt ein Problem auf, dann fehlt mal hier vielleicht das Geld oder die Materialien oder so. Dann durchzuhalten, das unterscheidet die Spreu doch vom Weizen. Also zu sagen, Mensch, wenn es hier nicht weitergeht, okay, dann geht es halt links weiter. Ja? So. Ja,
irgendwie geht es immer weiter. Ne? Wir haben ja auch den Vorteil, dass wir in einem Land leben, wo man sich eigentlich, egal was man macht, nicht sonderlich große Sorgen machen muss. Also das Tiefste, wie man halt fallen kann, ist halt Arbeitsamt, Sozialhilfe. Und da können wir uns hier in dem Land wirklich glücklich schätzen, Absolut. Dass wir so ein Netz haben, in das wir dann reinfallen können, wenn mal was schief geht. Also nicht wie in Amerika oder so, wo man dann irgendwo unter die nächste Brücke ziehen muss oder so. Wir haben hier eine Grundversorgung, wir haben eine Krankenversicherung immer, wir haben Essen. Also insofern muss man sich generell einfach nicht so viel Sorgen halt machen. Also Sorgen schon machen, aber halt nicht so existenziell, dass das ganze Leben zerstört ist im Prinzip. Also man wird ja im Prinzip aufgefangen. Das gibt einem ja auch schon so eine Art Grundsicherheit, sodass man auch mal ein bisschen was riskieren kann.
Und das Wort Zufriedenheit. Ich höre immer wieder eben das Thema, es gibt höher, schneller, weiter, ich könnte doch noch besser und so weiter. Aber gerade auch mit deiner aktuellen Ausstellung, dieses Thema Zufriedenheit und es geht, ich sehe das Glas immer halb voll und ich bin so ein Optimist eben auch, ja, und stecke damit auch mein ganzes Umfeld manchmal an. Ja, wir dürfen auch zufrieden sein und wir dürfen uns auch mal selbst auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das habe ich jetzt gut gemacht. Wir lernen eben auch viel zu oft, selbst Eigenlob stinkt, so ein Quatsch, geh mal nach Amerika. Ja? Ja, also da möchte ich wirklich immer nur ermutigen zu sagen, ja, ich darf auch zufrieden sein. Ja, also mir könnte auch ein Arm fehlen, mir könnte auch ein Bein fehlen. Nein, mir geht es gut. Und das gilt es doch eigentlich auch. Zumindest habe ich das in deiner Ausstellung auch so gesehen. Ja,
das muss man auch als Lebensweisheit irgendwie, dass man nicht, im Prinzip, man muss nicht der Reichste auf dem Friedhof sein. Also es geht ganz schnell, dass man gierig wird, dass man im Goldrausch verfällt. Man eine Geschichte gehört von jemandem, vom Comedy-Darsteller, der ist in sein Publikum gegangen und hat jemandem 100 Euro geschenkt und sagt, ey, wie fühlst du dich jetzt? Und er sagte, oh ja, geil und super. Und dann ist er zu seinem Nachbarn gegangen, hat dem 200 gegeben, ist dann wieder zurück zu dem mit 100 gegangen und hat gesagt, wie fühlst du dich jetzt?
Ach.
Ja, scheiße. Ach, weil der hat 200 gekriegt und ich habe ja nur 100 gekriegt. Wie schnell sich das Blatt dann wendet mit Zufriedenheit und die Gier im Menschen. Und ich meine, er hat 100 Euro bekommen.
Absolut.
Das ist doch mega, geschenkt bekommen. Ist was. Aber und war auch zufrieden. Und sieht dann aber der Nachbar, der hat ja 200 Euro und schon irgendwie...
Das muss man sich mal vorstellen, was da im Gehirn dann stattfindet. Also irgendetwas im Menschen ist schon komisch angelegt, finde ich. Ja,
man muss sich dem halt bewusst sein, dass man dagegen steuern kann, dass man dem das halt auf den Schirm holt. Ich habe ja auch noch eine kleine Medienagentur, die mich dann auch noch finanziell unterstützt in meiner Kunst. Und da muss man auch sagen, also da muss man auch nicht die beste, größte und schnellste Medienagentur sein. Man muss dann auch ein Level finden. Man kann von leben, es ist alles gut und kann dann andere Dinge noch tun. So, ne? Man muss halt nicht irgendwie da, wie gesagt, das ist halt sehr schnell, dass man in den Goldrausch kommt und da muss man sich halt vor schützen.
So, Dennis, ich finde, und das möchte ich jetzt hier allen Hörerinnen und Hörern bei Coaching Airline Radio mit auf den Weg geben, einfach mal zufrieden zu sein und zu sagen, Mensch, es könnte auch immer noch schlechter sein. Ein kleines Motivationsding hier am Sonntagnachmittag bei uns in der Sendung zu Gast bei Ralf Scharrer. An dieser Stelle möchte ich einfach dir ein kleines Geschenk geben, denn auch ich habe Glück gehabt im Leben und habe einen Sponsor, nämlich Emcur, Emsan. Emser Pastillen ist wichtig für Hals und Rachen und Stimme. Für alle, die jetzt mal ein bisschen Erkältung haben oder mit dem Hals Schmerzen haben, gibt es hier eben eine Packung Bad Emser Pastillen für dich von uns.
Ja, vielen Dank.
Und an der Stelle bin ich auch eben ein sehr dankbarer Mensch, weil das Menschen sind, die an mich geglaubt haben, die mich unterstützt haben, die den langen Weg gegangen sind mit mir. Und deswegen sage ich, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ich
vielen Dank.
Merke, du bist es auch, das ist ganz toll. Ja, und gleich geht es weiter. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Coaching Airline Radio, wer jetzt erst eingeschaltet hat, ist eben bei mir in der Sendung zu Gast bei Ralf Scharrer. Und in meinem Studio heute hier ist Dennis Josef Mesig. Und wir plaudern ein bisschen über Kunst und die Welt. Ja, und jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo es eben auch um eine Auszeichnung geht. Ich habe davon gelesen und gehört. Und jetzt sind wir natürlich alle ganz neugierig drauf, um was es sich hier handelt.
Ja, der Preis nennt sich Creo 2021 von der Deutschen Gesellschaft für Kreativität e.V.
Wow.
Ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen von dem Professor, der mich da nominiert hat. Und habe das erst gar nicht so für voll genommen, weil man ja doch also einige Sachen so angeboten bekommt und unter anderem Auftritt in der Sendung mit der Maus, was da nicht geklappt hat und ein Stipendium, was nicht geklappt hat. Ich dachte, war schon wieder so einer. Mhm. Und irgendwann nach der dritten Mail sagt er, haben Sie überhaupt verstanden, was ich Ihnen hier versuche mitzuteilen? Ich sage, meinen Sie das jetzt ernst mit dem Preis? Und er sagte, ja, ich meine das ernst. Ich schreibe Sie ja hier nicht umsonst an. Und ja, es ist ein Kreativitätspreis. 2021 kriegt jedes Jahr immer eine Person verliehen. Es war auch schon die Lego, also eine Person oder eine Unternehmung, die Lego-Gruppe, Ottmar Hörl, Professor Ottmar Hörl war schon Preisträger und 2021 haben sie sich dann für mich entschieden.
Genau. Wow, und das kommt jetzt im Sommer oder wann?
8. Mai ist die Preisverleihung.
8. Mai, also vorher darf man ja nicht gratulieren, glaube ich, aber es ist ja trotzdem das Jahr 21, also ich sage super, super gemacht, ja.
Danke.
Und wir freuen uns mit dir über diesen Preis. Eine Auszeichnung bekommen ist einfach auch ein Ritterschlag, ja. Gerade als Künstler oder Autor und ich habe auch ein bisschen geblättert in deiner Biografie nach vorne und zurück. Du hast eben auch geschrieben schon und ja, deswegen eine Auszeichnung ist immer etwas wirklich, was ganz, ganz Tolles.
Ja, eine Anerkennung für die Arbeit halt. Ne? Das ist schon sehr, sehr wichtig halt auch, dass man sowas bekommt.
Ja, ja. Ich merke eben auch, du bist ganz viel eben in Social Media unterwegs. Das ist so wichtig heute. Wir haben das alte Fernsehen und wir haben die neuen Medien eben. Und es ist so wichtig, eben auch da präsent zu sein. Und da bin ich tatsächlich auf Bilder von dir gestoßen, mit eben natürlich diesen Puppen, ummantelt mit dem Flatterband, ich sage immer Absperrband. Und dafür hören wir im zweiten Teil der Sendung noch sehr viel mehr, wie es dazu kam und was du damit ausdrücken möchtest. Und ja, deswegen gehen wir jetzt aber erstmal auf das Thema Bananensprayer. Mhm. Erzähl uns mehr davon.
Mein Praktikumspapa.
Aha.
Ja, ganz am Anfang vom Studium habe ich eine Ausstellung vom Thomas besucht und habe da zufällig jemanden getroffen, den ich kenne, der wiederum den Thomas kannte. Und ich habe dann gefragt, ob er mich nicht mal vorstellen kann und wurde dann vorgestellt und habe dann einfach ganz kackendreist nach dem Praktikum gefragt, ob er nicht Lust hätte, irgendwie einen Praktikanten zu beschäftigen. Und Thomas hat dann direkt gesagt, ja klar, hier melde dich und hat dann direkt geholfen, eine Ausstellung mit abzubauen, eine ziemlich große. Und seitdem sehen wir uns schon regelmäßig und haben auch eine Arbeit zusammen rausgebracht, die im Internet liebevollerweise Banane in Bacon genannt wird. Das ist eine seiner Sprühbananen in Flatterband gewickelt.
Ach ja.
Genau. In einer 111er Auflage, die wir zusammen gemacht haben. Und genau, ich bin jetzt im Prinzip sein Praktikant auf Abruf, ein Dauerpraktikant. Also immer wenn er Hilfe braucht oder sonst irgendwas ist, kann er mich jederzeit anrufen.
Toll. Und schöne Verbindung, ne?
Genau.
Ja, ja, sehr, sehr schön.
Auch eine sehr nette Person, also ist echt ein ganz herzlicher Mensch.
Ja, die Zeitungen sind voll mit Berichten von dir. Ich habe in der Express eben auch gelesen, dass deine Puppen um die ganze Welt gehen. Ich glaube, du hast das Potenzial dafür, die Welt mit deiner Kunst zu verändern. Und mich interessiert immer, wie kommt es eigentlich zu einem Projekt? Also ist da erst der Gedanke oder wie kommt der Bezug zu dem, was du ausdrücken möchtest?
Ja, es sind Prozesse. Es ist eine prozessorientierte Herangehensweise, dass man es einfach auch wieder fließen lässt, sich auf den Prozess einlässt. Und wie mit den rot-weißen Figuren sollte es ja erst nur eine werden. Und dann sollten es 10 werden, dann sollten es 20 werden, dann 50. Und dann haben sich Quellen aufgetan, die hatten auf einmal ganz viele Schaufensterpuppen zu verkaufen. Und da dachte ich, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann also es ist im Prinzip ein Prozess, der sich entwickelt. Und so Kunst, also künstlerische Arbeiten sind im Prinzip auch Selbstläufer, denen man nur genügend Futter und Raum geben muss. Und es entwickelt sich im Prinzip von selber. Es ist ja auch nicht nur aus mir raus, es ist ja auch mit Leuten, mit denen man sich unterhält, die dann wiederum Ideen mit einfließen lassen oder einen auf Ideen bringen. Also man muss einfach offen sein. Man darf halt nicht zu verkopft an die Sachen drangehen und muss auch sehr experimentierfreudig sein, dass man auch gerade, also in der Malerei, auch man hat ja oft was Schönes gemalt und hat dann noch eine Idee und traut sich dann nicht ganz dran zu gehen, wenn man Angst hat, es wieder kaputt zu machen, aber gerade dann, Strich drüber und richtig, dann erst recht, wenn man zweifelt. Ja. Ja. Und das ist ein Prozess, der sich entwickelt.
Wow, wirklich, wirklich toll. Also da ziehe ich meinen Hut vor diesem, ja, vor diesem ganzen Prozess eben und ja, was möchte ich als nächstes wissen? Ich muss mal ein kleines bisschen gucken, denn du hast ja so viel, wirklich so viel gemacht schon eben. Und,
man nennt mich nicht umsonst Hans Dampf in allen Gassen.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob unsere Sendezeit heute wieder ausreicht. Es gibt so viel zu besprechen, aber...
Ich komme gerne nochmal wieder.
Ja, also sehr, sehr gerne. Aber wir haben ja... genau, das aktuelle Ding ist ja wirklich die Puppen... Ich bin vor kurzem am Rhein entlang gefahren, um ein bisschen frische Luft zu schnappen, habe mir einen Parkplatz gesucht und wurde gestoppt. Meine Stoppstelle waren deine Puppen. Und es war wirklich unglaublich ein starkes Bild, weil ihr stellt die eben auch auf großen Flächen auf, wo man wirklich einen Magnet bekommt. Also sofort habe ich Leute gesehen, die Fotos gemacht haben. Es waren Fotografen da mit riesen Stativen und die Leute mit Selfie hier, Selfie da. Also deine Kunst spricht an. Und das ist doch letztlich eben ein Riesenlob, auch wenn es gesehen wird und gemocht wird. Ja?
Ja, die Leute gieren ja im Moment auch, ne? Wo alles Kultur, Kunst stillsteht, irgendwie ja gerade noch mal mehr. Wenn die sowas sehen, wird das direkt aufgesaugt und als hätte es das schon 100 Jahre nicht mehr gegeben, als dass man endlich mal irgendwas was Neues sieht und man ein bisschen aus seinem Alltagstran rausgerissen wird.
Ja, genau. Die Theater waren jetzt auch lange zu, die Kinos waren lange zu, die Kunst ist wirklich runter auf nahezu null gefahren und es ist einfach herzerquickend, dann sowas zu sehen, wie deine Ausstellung. Und ich sehe hier auch vor dem Kölner Dom ist hier...
Sogar schon zweimal vor dem Kölner Dom.
Zweimal vor dem Kölner Dom, ja, das ist ja Wahnsinn. Also es sind starke Bilder, ja, die hier wirklich auch Gott sei Dank um die Welt gehen, geteilt werden und... ja, also wir hören gleich weiter, wie es hier in der Biografie bei Dennis weitergeht. Ja, Kunst ist ja so ein dehnbarer Begriff, lieber Dennis. Und Kunst gefällt ja nicht jedem gleich. Also wie gehst du eigentlich in deinem Leben mit Kritik um? Und gab es Kritik schon? Ich habe ein bisschen was gelesen. Es sind heftige Auseinandersetzungen von Leuten, die glauben, sich jetzt immer irgendwo mitteilen zu müssen. Ja. Schlimm ist es eben gerade hinter dieser Maske vom Internet. Wie gehst du damit um?
Ich habe einen sehr bekannten, befreundeten Maler dazu befragt auch, weil ich gar nicht, also am Anfang wusste, was ich jetzt genau machen soll. Mhm. Und er hat mir einfach zwei Schlagworte gegeben, zorniges Schweigen.
Oh, das ist ja ein toller Tipp. Ja.
Das ist auch, also es ist ja schwierig. Kunst polarisiert, man kann es nicht jedem recht machen. Gerade im Internet, Anonymität, jeder kann raushauen, was er will, zu jeder Zeit. Und das auch gerade durch die Anonymität auch in einer Art und Weise, die man einem Menschen nie ins Gesicht sagen würde. So, und da kriegt man dann teilweise Sachen ab.
Total.
Die man, wenn man das erste Mal mitmacht, wo man dann auch halt noch versucht, drauf zu reagieren und sich irgendwie zu erklären oder so, aber man schüttet im Prinzip immer nur noch weiter Benzin ins Feuer und es wird wieder alles gedreht und gegen einen verwendet und es ist einfach, jeder darf seine Meinung haben zu jeder Sache, das ist vollkommen in Ordnung. Wo es für mich aufhört, ist, wenn gewisse Gruppierungen halt einfach versuchen zu framen. So, wenn es halt darum geht, irgendwie eine Sache umzuinterpretieren und wenn halt kleinere Gruppen die Sachen oder die Arbeiten dann anstößig finden, das versuchen allen anderen so aufs Auge zu drücken, wie sie es halt sehen. Und dann auch ganz die Intention zum Beispiel des Künstlers verachten im Prinzip, also nicht für voll nehmen, sondern halt ihre Art und Weise oder ihre Interpretation darüber stellen wollen. Nein, das muss jetzt so und so gesehen werden, egal was der Künstler da sich dabei gedacht hat. Ja. Dann fängt es für mich an, schwierig zu werden.
Das ist schade, das stimmt. Das ist eigentlich inakzeptabel. Ja?
Genau, richtig. Genau. Also ich finde immer noch, es liegt dann bei demjenigen, bleibt dann auf jeden Fall die Deutungshoheit. was ich mit der Arbeit gemeint habe. Und wenn 99% der Menschen das genauso sehen, dann hat es einfach seine Daseinsberechtigung.
Mm. So. Mm. Ich hab an der Stelle muss ich ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern und sagen, ich habe wirklich auch die erste Erfahrung mit Shitstorm gehabt 2019. Ich hatte so einen Mini-Auftritt eben in der Luke Mockridge Show mit 2,5 Minuten und ich drehte eben mit einem Kind am Flughafen und plötzlich waren wir auf der Frankfurter Buchmesse und es kommen ein paar Jungs so im jugendlichen Alter und sagen, oh, sind Sie das nicht? Anfangs habe ich mich noch gefreut, dass jemand also nur aus der ganzen Sendung von 2 Stunden diese 2,5 Minuten isoliert hat und erkennt mich und sagt so, ach cool, toll, dürfen wir ein Selfie machen? Da freust du dich noch. Plötzlich wurde dieses Video geteilt bei Facebook, bei Instagram und dann hat das so eine Eigendynamik bekommen. Und das Spiel war, ich war als Schauspieler da unterwegs und die Leute glaubten, ich sei das real.
Ja, ja.
Und jetzt verschmilzt sich das Ganze und auf einmal haben die Leute Kommentare, wie du sagst eben, auch hinter dieser Maske vom Internet, dass sie dir nie ins Gesicht sagen würden. Und ich habe am Anfang gedacht, um Himmels Willen, ich muss mich mitteilen, dass ich dafür, das war eine Rolle. Und wenn du da anfängst, hast du verloren. Und dann habe ich gedacht, das ganze Wochenende, ich gehe nicht mehr raus auf die Straße, ich besitze nur noch da. Nein. Hat keinen Sinn, du musst es laufen lassen und das war wirklich, wirklich ein Ding.
Man muss es mal mitgemacht haben, damit man auch also alleine später weiß, wie man halt auf sowas reagiert.
Mhm.
Es gab Leute, die schicken dann natürlich auch Direktmessages und sowas. Ne? Also zu jeder Zeit war zum Beispiel auch meine Telefonnummer auf meiner Webseite verfügbar.
Ja.
Und ich habe zwar Anrufe bekommen, Terroranrufe, die immer wieder aufgelegt haben, aber es war kaum eine vernünftige Nachfrage dabei, was denn die Intention war, man wolle mal wirklich sprechen oder so. Es hatte wirklich niemand ein Interesse, wirklich meine Intention dazu zu erfahren.
Mhm.
Die wollten halt alle einfach nur dann halt ihren Dreck werfen,
Wahnsinn.
Was sie sich halt vorgenommen haben. Ein bisschen Dampf ablassen und genau, da ging es eigentlich auch schon gar nicht mehr um die Sache an sich. So, ich hatte auch manchmal den Eindruck, es gibt Menschen halt irgendwie, die erstellen sich extra so einen leeren Account, einfach nur, wenn sie halt einen schlechten Tag haben, setzen sich abends hin und gucken mal im Netz, wen sie damit Dreck bewerfen können, damit sie dann irgendwie so, puh, ja, das hat jetzt Spaß gemacht, jetzt kann ich mit ruhigem Gewissen schlafen gehen. So
ungefähr. Dennis, das Gefühl habe ich auch und es sind die Zeichen der Zeit, sage ich mal. Früher musstest du, wenn du an jemanden ran wolltest, ans ZDF schreiben und dann darfst du die Autogrammadresse bekommen, um eine Mitteilung zu machen oder um eine. Heute bist du ja sofort verfügbar, anschreibbar über einen Messenger, über Facebook, über Instagram, bist du sofort. Und das finde ich schon sehr schwierig. Und
du stehst ja auch mit Klarnamen da, ne, dass die anderen halt nicht haben. Man hat ein Bild drin, man hat einen Klarnamen drin.
Mhm.
Und das müsste man eigentlich von seinem Gegenüber, um auf Augenhöhe diskutieren zu können, auch verlangen. Dass er mit einem Klarnamen und mit einem Foto da ist, damit man weiß, mit wem man da spricht.
Mhm.
Aber es sind halt 90% derjenigen, die haben das halt nicht.
Ja, das sehe ich genauso. Zurück zu deiner Kunst. Wie gesagt, ich finde es immer wieder magisch, deine Puppen anzuschauen. Ich gucke gerade wieder auf eine mit diesem, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst euch vorstellen, das sind Schaufensterpuppen in verschiedensten Posen, in verschiedensten Art und Weisen. Manchen fehlt ein Bein, manchen fehlt ein Arm, aber alle haben etwas gemeinsam. Sie sind umwickelt eben mit diesem Flatterband, Absperrband, man sagt eben auch Baustellenband, diese weiß-roten Bänder. Und damit bekommen sie etwas ganz Eigenes, eine ganz, ganz eigene Wirkung, eine ganz eigene Kraft. Was willst du als Künstler, lieber Dennis, damit mitteilen?
Ja, ich habe das Flatterband gewählt, weil es gerade in der heutigen Zeit, es zeigt uns, wo wir gehen, stehen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen.
Mhm.
Es distanziert die Menschen im Prinzip, gerade zur Corona-Zeit.
Mhm.
Und deswegen habe ich das als Medium genommen. Also ich habe eine Fotoserie geschossen zwischen Köln und Bonn auf den Spielplätzen, wo die Fahrgeschäfte in Flatterband eingewickelt sind.
Ach,
und ich habe schon vorher mit Figuren, also wenn du hier links schaust, ist eine Figur, die in Aufkleber, in so normale Aufkleber eingepackt ist. Das ist im Prinzip der Vater der 111 It Is Like It Is Figuren. Auf dem Mountainbike ist die eine Idee zur anderen gekommen. Also ich hatte dann wirklich den Gedanken, dieses Flatterband, was ich auf den Spielplätzen gesehen hatte, um eine Schaufensterfigur zu wickeln.
Mhm.
Und genau, daher ist die Grundidee entstanden.
Ja, wir erinnern uns alle natürlich an die Bilder, als plötzlich eben diese Pandemie losging, als es losging mit dem ganzen Thema jetzt wirklich Lockdown. Also das war ja für uns ganz ein neuer Begriff letztlich. Und dann waren tatsächlich also die Spielplätze, es waren alles abgesperrt. Auch bei uns in Köln gibt es diese Freizeitanlagen, wo man Sport machen kann draußen. Auch das war umwickelt mit diesem Band. Und diese Bilder haben wir natürlich alle im Kopf. Und ich finde es großartig, dass du daraus eine Kunst gemacht hast. Mhm. Wie es weitergeht, hören wir gleich. Ja, zurück in meiner Sendung zu Gast bei Ralf Scharrer hier, heute mit Dennis. Und das ist hier unser Thema, unser gemeinsames Thema, würde ich sagen. Denn wir beide setzen uns wirklich ein für das Thema Frauen, also Frauenrecht bzw. Gewalt an Frauen. Ich mit meiner Stalking-Selbsthilfegruppe für Frauen und Männer. Aber eben überwiegend stelle ich fest, dass Frauen betroffen sind. Und wie ist es bei dir? Du, beim Wikipedia-Eintrag lese ich eben davon, Gewalt an Frauen ist ein großes Thema für dich.
Genau, also ich habe letztes Jahr im November, Dezember, habe ich mit einer Ausstellung das Thema Gewalt gegen Frauen bespielt. Ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen, 24. November, und das ist ein Aktionszeitraum, der geht vom 24. November bis zum 10. Dezember. Und ich habe eine Installation dazu entwickelt in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle vom Rhein-Sieg-Kreis aus 222 Schaufensterfiguren, die in orangefarbenes Flatterband gewickelt sind. Das ist das ist von der UN, Orange the World. Da werden die Gebäude auch orange angestrahlt an dem Tag, deswegen haben wir uns für diese Farbe entschieden. Und bin da mit den Figuren durch 16 Städte in Deutschland getourt und habe die, genau wie die It Is Like It Is-Ausstellung, auf den präsentesten Plätzen aufgebaut. Was dieses Jahr oder letztes Jahr dann der Vorteil war, dass es ja keine Weihnachtsmärkte gab.
Stimmt, stimmt. Und damit hast du Platz gehabt.
Genau. Ne? Also diese Plätze wird man wahrscheinlich in Zukunft nie wieder bespielen können, auf die Art und Weise. Dresden vor der Frauenkirche, Wahnsinn. Potsdamer Platz in Berlin. Genau, also allein, also der wo sonst auch immer der Holzmichel, der Spielbudenplatz in Hamburg, der wurde bespielt. Der Odeonsplatz in München, also wir haben wirklich die besten Plätze in Deutschland bespielen können.
Wow, das ist natürlich wirklich toll. Wie schwierig ist es für dich oder für dein Team, du hast ja ein paar Leute eben um dich herum auch, diese Genehmigungen zu bekommen? Du musst ja wirklich in die Fußgängerzone reinfahren und dann das aufbauen. Du hast ja, was habe ich gesehen, am Rhein mit zwei Bussen wart ihr da. Ich meine, es ist ja, man muss sich vorstellen, 222 Schaufensterpuppen. Das ist ja ein Volumen, die kannst du ja nicht aufblasen, sondern die sind ja einfach...
Die brauchen sogar vier Autos, also vier XL-Transporter, mit denen wir da unterwegs waren.
Wie schwierig ist es, Genehmigungen zu bekommen oder das Ganze zu organisieren? Ich fahre jetzt los, dann muss das Wetter passen. Ja? Bei Regen macht das keinen Sinn. Also wie groß ist die Organisation dahinter?
Es kommt darauf an, wie man es macht. Also ich habe es in der Zeit, es waren ja auch keine Ausstellungen erlaubt, und ich habe es dann in Form einer Demonstration gemacht zu dem Thema, dass ich es als Demo angemeldet habe mit dem Demonstrationsmittel der 111 bzw. der 222 Schaufensterfiguren.
Wow, das ist ja clever.
Genau.
Toll, gut gelöst. Ja. Also sehr, sehr, sehr spannend. Ja, also ich habe gesehen, da sind auch Kinder dabei bei dieser Installation. Und wenn ich mich in deinem Atelier hier so umgucke, es strotzt hier vor Kunst, es springt einem Qualität ins Gesicht. Und das ist wirklich etwas, was sehr, sehr gerne. Und das sage ich, weil ich es so fühle. Ja? Und ich habe da wirklich ein großes Herz für. Und ja, es ist einfach unglaublich ansprechend. Wo kann man dich sonst noch sehen?
Im Moment gibt es eine Fotoausstellung an der Hochschule, aber die ist nicht besuchbar durch Corona. Ja. Also im Moment ist es halt echt schwierig. Also im Internet, leichtsinn.de ist meine Webseite, da kann man verschiedene Arbeiten sehen. Aber so große Ausstellungen werden jetzt erst in dem kommenden Jahr. Also wir sind dran an der Art Cologne, wird man sehen, am Sommerblutfestival, ist gerade in der Planung. Ja, verschiedene Festivals. Die bespielt werden. Ich bin im Ruhrpott, gibt es in sowas so ähnlich wie Zeche Zollverein, gibt es eine Fläche, die bespielt wird. Also es werden einige Sachen kommen, aber ich habe auf meiner Webseite einen Terminkalender.
Okay.
Da kann man immer reinschauen, wann, wo, was zu sehen ist.
Sehr, sehr gut. Und nochmal die Website?
Leichtsinn.de.
Leichtsinn.de, da gibt es absolut leicht zu merken, immer wieder die aktuellen Termine von Dennis. Ja, und darum geht es eben auch, mit der Kunst nach außen zu gehen, sie zu zeigen in Ausstellungen. Alles war auf Eis gelegt und bei mir war es das Gleiche. Ich konnte gar keine Lesungen machen. Mein Buch kam raus und sofort, 3 Monate später, kam der Lockdown, was für uns auch für Messen schwierig war. Die Leipziger Buchmesse war abgesagt und damit war klar, wow, jetzt brauchen wir einen langen Atem. Mhm. Und da gilt es eben durchzuhalten. Und deswegen, ja, es wird alles wiederkommen und da freuen wir uns natürlich sehr drauf, gleich nach der nächsten Musik. Ja, zurück in meiner Sendung. Hier heute zu Gast ist Dennis Josef Messig. Er ist wirklich ein Ausnahmekünstler, wie ich finde. Wir plaudern die ganze Zeit schon hier und das noch bis 16 Uhr, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt geht's eben um das Thema Instagram und Co. Also die Social Media, sie sind eben auch wichtig. Sie kosten viel Zeit, aber Dennis, wie heißt du dort und was machst du da alles?
Ja, mein Instagram-Account heißt Dennis-Arte, Kunst auf Spanisch, Arte. Was mache ich da? Das ist im Prinzip eine Webvisitenkarte, die neue Webseite 2.0. Es ist, in anderen Ländern werden schon 70% der Internetverkäufe über Instagram abgewickelt. Es ist einfach ein Medium, was im Marketing einfach nicht wegzudenken ist.
Ja.
Galeristen, jeder kann sich halt schon direkt ein Bild von einem machen, hat ein Portfolio, was alles gemacht wird, wie viele Abonnenten man hat. Also man kann sich sehr leicht ein Bild zu jemandem machen. Das ist ein tolles Medium. Im Prinzip ersetzt es mittlerweile schon fast die eigene Webseite in Deutschland.
Ja, das ist stimmt. Und man erreicht halt eben auch sehr, sehr gut über diese Hashtags neue Leute, interessante Persönlichkeiten, wie zum Beispiel auch, du hast ja einen Follower in Dubai.
Ja.
Ja. Und ja, dann hofft man natürlich eben, Mensch, dass sich das weiter teilt und verbreitet. Und ja, das Netz hat eine unglaubliche Kraft und ich drücke die Daumen, dass du dort mal wirklich eine Ausstellung bekommst und meinetwegen Burj Al Arab oder so, das wäre natürlich toll, wo so viel Blattgold dann eben mit den Puppen zusammen, das gibt starke Bilder.
Ja, ja, also, ich auch. Könnte ein schönes Bild werden. Die Bilder, die Fotos von Frankfurt sind ja schon bis nach Dubai gekommen, als die Installation in Frankfurt vor der EZB stand, also die It Is Like It Is, die rot-weißen Figuren, stand auf einmal die internationale Nachrichtenagentur Reuters auf dem Platz, die Bilder gemacht haben und nachher auch noch ein Kamerateam geholt haben. Und die haben das innerhalb von 48 Stunden in die ganze Welt rausposaunt. Das waren dann irgendwie 18 Länder, die darüber berichtet haben. Es war in der Financial Times, Taipei Times, also wirklich in Dubai wurde darüber berichtet, in Mexiko. Also es ist mit einem Schlag wirklich um die Welt gegangen.
Das ist natürlich wirklich ein absoluter Glücksmoment dann in dem Moment, wenn man merkt, wow, da funktioniert was, es geht was auf, es endlich wird das gesehen, was ich mir da so in den Kopf gesetzt habe, wird wahrgenommen von vielen und ja, das ist ja wirklich auch ein Ritterschlag, ne, ja, sozusagen.
Auch wieder eine Wertschätzung halt, was wichtig ist.
Ja. Genau. Lieber Dennis, am 24.11. ist jedes Jahr der internationale Tag Gewalt gegen Frauen. Auf einem dieser Demonstrationen in Köln war ich selbst auch schon und habe dort Flyer verteilt für meine Selbsthilfegruppe und traf da wirklich auf interessante Menschen, die mir angeboten haben, ja, sie bieten dann eben auch Selbstverteidigungskurs an für meine Beteiligten im Rahmen eben dieser Selbsthilfe. Und du hast dir auch was einfallen lassen dazu, nämlich die Ausstellung, die Installation Broken.
Ja, war letztes Jahr im Juli, kam die Gleichstellungsstelle aus dem Rhein-Sieg-Kreis auf mich zu und sie wollten die rot-weißen Figuren geliehen haben für diesen internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen und wollten jeder dritten Figur eine orangefarbene Weste anziehen, um die Statistik zu symbolisieren, dass jede dritte Frau mindestens einmal im Leben von Gewalt betroffen ist. Die Rot-Weißen, die It Is Like It Is, hat aber ein ganz anderes Thema, darum musste ich das leider ablehnen, habe aber dann angeboten, eine neue Installation zu entwerfen. Vorgaben waren dann halt, es sollten halt bitte Schaufensterfiguren sein, es sollte die Farbe Orange vorkommen und ich habe mich hingesetzt und habe dann innerhalb von 2 Wochen ein Konzept erstellt, mit den 222 orangefarbenen Schaufensterfiguren. Habe das Konzept vorgelegt und es ist dann von der Gleichstellungsstelle abgesegnet worden. Insgesamt von dem runden Tisch des Rhein-Sieg-Kreises, die haben das abgesegnet, sind insgesamt 10 Gleichstellungsstellen aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die das Konzept, die sich das Konzept angesehen haben und abgesegnet haben.
Gut, und dann ging es los. Dann ging es eben mit der Installation ging's los. Und wie war die Reaktion vom Publikum, von Menschen auf der Straße oder im Netz? Wie kam das an?
Ja, die Installation ist unterm Strich sehr gut angekommen. Also man kann wirklich sagen, 99% der Besucher haben die Installation, das Thema sehr gut gefunden. Es gab natürlich auch Kritik im Netz. Ist natürlich normal, Kunst kann nicht jedem gefallen, muss es auch nicht, das kann man auch gar nicht möglich machen. Man muss auch immer unterscheiden, es ist Kunst und keine Wissenschaft. Man kann halt nicht das ganze Spektrum des jahrhundertelangen Kampfs von Frauen in so eine Arbeit unterbringen. Aber der Großteil, der war wirklich sehr zufrieden. Also es waren wirklich ganz tolle Momente dabei. Vor allen Dingen also die persönlichen Momente, wenn wir in den Städten gestanden haben und mit Betroffenen gesprochen haben, sind tolle Gespräche bei rumgekommen. Ich habe Gästebücher ausgelegt, in jeder Stadt lagen immer 2 Gästebücher, sind tolle Kommentare in die Gästebücher geschrieben worden, online kamen gute Kommentare, aber es kam natürlich auch Kritik. Es kam Kritik von zum Beispiel, also die überwiegende Kritik kam von liberalen Queer-Feministinnen. Das ging ganz am Anfang los, wo sind denn die Transgender in deiner Installation?
Ach.
Das war so der ausschlaggebende Punkt und ich habe dann halt einfach gesagt, die stehen dabei.
Ja.
So,
ja.
Dass man möchte ja einem Geschlecht dann zugeordnet werden, so bin ich davon ausgegangen, wenn man Transgender ist, dass man dann halt Frau oder Mann und man möchte ja nicht als separates Geschlecht gesehen werden. Und deswegen habe ich gesagt oder bin davon ausgegangen, ja, die stehen natürlich dabei. Wollte nicht ganz angenommen werden, wegen dann war natürlich direkt das Argument, ja, aber nicht jeder Transgender möchte sich dann auch so umoperieren lassen, dass er halt aussieht wie eine Frau.
Wo fängt die Diskussion an, wo hört sie auf? Und muss ich als Künstler auch wirklich jedem gerecht werden? Ja. Das ist eben die Frage, ne?
Ja, wer einen Hund mit einem Stein treffen will, findet einen Stein. Mhm. Eine Vermieterin von mir mal ganz, ganz passend gesagt. Mhm. Also es ging ja dann los, also von der, wie kann man die Installation nur broken nennen? Wir sind nicht zerbrochen. Und ich wurde echt nicht müde zu erklären, es geht nicht darum, dass man wie eine Flasche Wasser, die auf den Boden geschmissen wird, unwiederbringlich zerbrochen ist, sondern es geht darum, dass etwas in einem zerbricht, wenn man Gewalt erfährt.
Ja.
Dass etwas in der Hoffnung, in der Liebe, im Glauben, es zerbricht halt einfach was in einem. Und deswegen haben wir uns auch im Team für diesen Namen Broken entschieden. Und bei der Namensfindung waren auch 3 Frauen beteiligt. Also es wurde dann noch oft so getan, als hätte ich mich 3 Monate mit 222 Puppen in meinen Frankenstein-Keller zurückgezogen, hätte diese Figuren entworfen und wäre dann als Retter der Frauen irgendwie dann ans Tageslicht gekommen, was natürlich nicht der Fall ist.
Ja.
Und so habe ich es auch nie dargestellt, aber so wollte es dann halt gesehen werden.
Interessant, was Leute so hineininterpretieren, noch dazu fantasieren oder statt den Künstler sprechen zu lassen, was man sich dabei für Gedanken gemacht hat und wie der Entstehungsprozess war.
Das wollte gar nicht gehört werden. Das war dann auch so, auf einem gewissen Punkt ging es auch gar nicht mehr darum. Es ging auch darum, einfach irgendwie die Installation hat ja auch wieder, sie war ja sehr, sehr pressewirksam. Das war ja auch die Voraussetzung. Sie sollte halt sehr laut, sehr pressewirksam sein. Und ich hatte halt das Gefühl, dass da halt einige Gruppierungen halt auf diesen Pressezug mit aufgesprungen sind und sich dann halt dadurch halt ein bisschen bekannter machen wollten, indem sie dann halt den Fahrtwind genutzt haben für sich.
Schade, ja. Wenn man es dann auch so erkennt, dann weiß man, warum manche Reaktion so ist, ja. Wir haben vorhin ja schon über Kritik ja auch gesprochen und wie man damit umgeht und ich nehme Kritik auch immer gerne eben als Chance für eine Weiterentwicklung. Ich nehme es seit dem Shitstorm nicht mehr persönlich, das ist eine Entwicklung gewesen eben auch, eine neue Erfahrung und ich hatte auch eine Stelle im Buch, wo es eben darum geht, da zeige ich ganz deutlich, ein bisschen überspitzt sogar, das Thema verzeihen und noch eine zweite Chance geben. Und es gibt wirklich Frauen, die mir schreiben, wie kannst du nur diese Stelle im Buch so schreiben, wenn jemand mir so viel angetan hat, dann schieße ich den doch zum Mond. Und die Antwort war, weil es passiert. Weil es da draußen hinter verschlossener Tür wirklich passiert. Du schreibst auf deiner Website, es zieht sich wie ein roter Faden. Dieses Thema Gewalt und Ungleichheit, und wir sind noch lange nicht am Ziel. Ja. Also das finde ich ganz großartig, was du damit bewegst, eben auch Diskussionen losstößt. Ja? Wir sehen es an den Gehältern, wir sehen es an der Frauenquote und so weiter. Also es ist da wirklich viel, und das Thema nicht auszugrenzen, ist großartig von dir, finde ich, eben hier umgesetzt. Ja?
Ja, sollte ja auch einfach das Thema aus der Grauzone holen. Es sollte in die Öffentlichkeit, es sollte gesehen werden. Und es waren teilweise wirklich Mütter bewusst mit ihren Töchtern da. Die sind extra wegen der Installation gekommen. Mhm. Es gibt ein tolles Foto, da steht eine Mutter so 2-3 Meter weit weg von der Installation, und die Tochter läuft durch die Installation, schaut sich die Figuren an und hat dann und fragt dann halt zwischendurch immer die Mutter, was bedeutet das, was bedeutet das? Ich habe mit dem Frauenverein Zonta zusammengearbeitet. Mhm. Die standen dann teilweise an der Installation, und in der Nachbearbeitung sagte dann eine der Mitgliederinnen von Zonta, sie hat extra, sie ist Lehrerin deutschlandweit und hat extra ihren Schülerinnen gesagt, sie sollen sich die Installation anschauen. Sie sind dann teilweise dann auch mit ihren Müttern dahingegangen, weil gerade anhand dieser Puppen man sehr gut dieses Thema aufgreifen konnte, was Frauen weltweit passiert. Mhm. Es ging ja dann auch nicht im Kleinen, es wurde ja auch kritisiert, dass in dem Text nicht gegendert wurde und so, aber es ging ja um das große Ganze. Also es ging ja um die Zwangsprostitution, Zwangsbeschneidung, also im Prinzip das Große, was Frauen immer noch, also hier in Deutschland ist es ja auch immer noch nicht an dem Punkt, wo es sein sollte, aber es gibt andere Länder, wo es noch wie vor 1000 Jahren
total
ist.
Total, ja.
Ich habe noch von einem Staat gehört, fällt der Name jetzt nicht ein, wo die Frau doch tatsächlich, wenn sie nicht genügend Mitgift in die Ehe gebracht hat, wird sie nach dem Ableben von dem Mann vom Dorf gesteinigt, damit sie sich ja um ihren Mann gut kümmert, dass sie da nicht nur mit dem Mann zusammen ist, um dann irgendwie sein Haus oder irgendwas zu bekommen, sondern sie muss ihn halt entsprechend versorgen, sonst, wenn sie weiß halt genau, wenn er stirbt, werde ich gesteinigt.
Ja, ja.
So, das sind Sachen, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Wir leben im 21. Jahrhundert, Dennis, und dass es in der Welt heute noch eben diese Thematik gibt, ja, oder dass Frauen nicht Auto fahren dürfen oder keine Ahnung was, Das ist einfach unglaublich. Und jetzt spule ich mal weit in der Geschichte zurück. Ich habe vor kurzem fürs ZDF gedreht, Terra X, und da ging das Thema Hexenverfolgung. Also wenn ich mir da auch vorstelle, dass man nur jemandem gesagt hat, ja, die hat jetzt Salbe auf den Kuhrücken gerieben und dann ist die Kuh gestorben und dann wird die verbrannt, weil sie eine Hexe ist. Das muss man sich mal vorstellen, wie lange dieses Thema bei uns eigentlich schon in der Gesellschaft behaftet ist. Und deswegen finde ich es großartig, dass wir darüber sprechen hier und versuchen, etwas zu verändern.
Ja, das ging halt. Musste nur jemanden mit dem Finger auf jemanden zeigen und Hexe, Hexe rufen, und das ganze Dorf hat sie auf einen Scheiterhaufen geschleppt und sie wurde verurteilt.
Ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind wir gleich im Finale unserer Sendung und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Ja, du hast das Thema Rot-Weiß ja in deinen Puppen, also die Absperrbänder sind ja nun mal so, aber du bist eben auch ganz durch und durch ein Kölner Künstler. Was verbindest du damit, oder was ist Karneval für dich eben auch? Ja,
ja, beabsichtigt, also die Brücke hatte ich am Anfang gar nicht geschlagen, als ich dieses Flatterband verwendet habe für meine Figuren. Habe ich gar nicht mit eingerechnet, was die Farbe alleine oder die Zahl 111, was das im ein Jahr später noch ein Türöffner in Köln sein wird, weil das natürlich die Farben von Köln sind, rot-weiß, und auch die Zahl 111, die 11 ist natürlich ganz, spricht natürlich total für Köln.
Total.
Aber die direkte Verbindung gab es halt am Anfang nicht. Also es war jetzt nicht geplant, diese Farben zu wählen. Wir standen auch in Düsseldorf und 2 Tage vorher hatte Fortuna Düsseldorf, hat der Verein irgendwie 10-Jähriges oder so gefeiert. Mhm. Und die ganzen Passanten haben gedacht, das wäre eine Fortuna-Veranstaltung. Und im Nachhinein auf den Fotos haben wir dann noch gesehen, dass wir standen auf dem Burgplatz und im Hintergrund ist ein riesengroßer Fortuna-Fanshop. Und wir haben vor dem Fortuna Fanshop auch noch aufgebaut gehabt. Also
tolle Zufälle.
Ja, richtig, genau. Ja. Aber zu Köln passt es natürlich auch. Ne? Ja. Also das war ja auch. Wir waren ja auch Karneval in Köln und haben am 11.11., also wir haben als allererstes am 11.11. in Köln auf dem Neumarkt aufgestellt, das ist ja der Karnevalsauftakt in Köln, und waren jetzt auch Rosenmontag dann auf dem Klotwigplatz in Köln, wo auch normalerweise der Rosenmontagszug beginnt.
Ja.
So, und da haben wir die Figuren aufgestellt und da sind auch schon, also einige Passanten haben von dort aus mit ihren Fahrrädern und mit den kleineren Bollerwagen.
Verkleidete. Ich habe im Internet gesehen, nein, auf deinem Instagram-Account habe ich gesehen eben, ja, die Leute kamen verkleidet zu den Puppen und fanden das großartig.
Ja, es waren auch manchmal irgendwie, es waren noch kleinere Grüppchen dabei, die dann mit ihrem Bollerwagen und haben dann da auch ein bisschen getanzt und ein bisschen Musik gemacht mit Abstand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch echt stolz. Also ich hab keinen Alkohol gesehen bei den Leuten. Ist ja normalerweise Rosenmontag. Also das kennt man ja ganz anders. Wir haben auch schon gesagt, irgendwie vielleicht besinnt sich der Karneval dadurch auch wieder ein bisschen zurück, dass es nicht einfach nur so ein touristisches Besäufnis wird, wo aus allen Ecken die Leute nach Köln kommen, nur um sich innerhalb von einer Stunde dann abzuschießen am Rosenmontag und direkt in den Zelten zu landen. Genau. Dass das einfach so ein bisschen mehr zum Ursprung vielleicht dadurch halt auch zurückkommen kann.
Ich komme aus Franken. Und als ich 2002 mit dem Koffer in der Hand, mit dem Ziel Schauspieler zu werden, in Köln ankam, hatte ich also direkt den alten Karneval gefeiert. Also nicht, da war ja noch nicht das Billigreisen, wo man für 20 Euro überall hinkommt. Das war das Fest der Kölner. Mhm. Und was ich da erlebt habe, war unglaublich. Dieses Zusammenstehen, dieses gemeinsame, ein Kostüm aussuchen, gemeinsam kreativ auch sein, dieses Kneipenkarneval, der Straßenkarneval. Es war wirklich, hast du auch Sorgen, jetzt stellst du beiseite und jetzt hast du ja kein Geld, ja dann kriegst du ein Kölsch hingestellt. Das war ein Zusammenhalt und dieses Thema Fädel, also Stadtviertel, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das nicht kennen, das heißt eben Stadtviertel und jedes Viertel hat so seinen Nubbel. Nubbel ist so eine Strohpuppe, die dann über der Kneipe hängt und die wird dann am Karnevalsdienstag nachts um 0 Uhr angezündet und damit sind deine Sünden vergeben. Und also ein toller Brauch und das hat sich verändert. Ich hatte also wirklich dann auf einmal das Gefühl, es war nur noch dieses Bier und wie du sagst eben auch, durch das Billigreisen hat sich das stark verändert. Hoffentlich ist das eine Wendung, das würden wir uns alle sehr, sehr wünschen.
Ja, haben viele schon gesagt, dass das eine Wendung sein kann. Also ich gehe auch mal davon aus, wir werden es wissen, wenn es soweit ist.
Dennis, alles Schlechte hat auch was Gutes und sowieso. Ich sehe das auch immer eben optimistisch. Ja. Und deswegen habe ich jetzt zum Finale noch ein paar schöne Fragen für dich vorbereitet. Bis gleich. Ja, das Spannendste kommt immer zum Schluss und wir heben uns natürlich die aktuelle Installation genau für den jetzigen Zeitpunkt auf, lieber Dennis. It is like it is, ist die aktuelle Installation. Erzähl uns mehr darüber.
Et kütt wird kütt, wie der Kölner sagt.
Et kütt wird kütt, das heißt so viel wie es kommt.
Genau, und es hätten wir immer Joti.
Ja. Ich muss das immer ein bisschen übersetzen, denn wir sind ja nicht nur in Köln, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, nicht nur in Deutschland, sondern international eben auch zu hören. Und wer das nicht kennt eben, dem muss ich das ein bisschen übersetzen. Also, ja.
Die aktuelle Installation besteht ja aus den 111 rot-weißen Schaufensterfiguren. Mhm. Gestartet ist das Ganze letztes Jahr im April. Habe ich angefangen, die ersten Figuren einzupacken und es sollte normalerweise nur bei mir an der Hochschule stehen und sollte die fehlenden Studenten repräsentieren. Dort aufgebaut hat das ein Bekannter von mir gesehen und meinte direkt, ey Wahnsinn, das musst du in irgendeiner Innenstadt zeigen, da an deiner Hochschule, das sieht zwar auch gut aus, aber da ist ja halt keiner zu der Zeit. Ne? Also es sind Fotos dann rund gegangen zwischen den Professoren und so, aber Besucher waren da oben fast gar keine. Erst habe ich mich echt schwer getan damit, die Installation dann wirklich, also im Prinzip sich nackt auf den Dorfplatz stellen. Es ist ja, so fühlt es sich dann am Anfang an und einen Tag später stand die Installation dann in Bonn auf dem Münsterplatz. Ist sehr gut angekommen, auch pressetechnisch, dass wir dann im Team, dass ich direkt das Team mobilisiert habe und gesagt habe, okay, dann ziehen wir das jetzt, wenn das hier schon, dann jetzt ab nach Berlin. Und dann war das wirklich zwei Tage später, haben wir die Installation dann in Berlin vorm Reichstag auf der riesigen Rasenfläche davor aufgebaut und ein Megabild.
Wahnsinns starke Bilder, genau. Ich habe es ein bisschen eben mitverfolgt. Durch, wie gesagt, Instagram bist du da ja wirklich omnipräsent und auch durch deine Homepage eben. Also sehr, sehr stark und das Corona-Mahnmal, sagst du dazu, ja?
Genau, das Mahnmal zu mehr Wertschätzung und Dankbarkeit. Sich selber gegenüber, allen anderen gegenüber, materiell, nicht materiell, dass man einfach irgendwie wieder ein bisschen zufriedener wird mit dem, was man hat, dass man sich aufs Ursprüngliche konzentriert, weil man halt gerade auch in Krisenzeiten halt sieht, wie schnell sich unser Leben ändern kann und wir dann halt Sachen, die wir schon als normal genommen haben, so einmal im Jahr im Urlaub fahren, das war ja schon nichts mehr. Manchmal nicht mindestens fünfmal im Jahr irgendwie gefühlt irgendwelche Instagram-Bilder mit Selfies aus sonst irgendwo gepostet hat. Ja. Dass sich das einfach so ein bisschen mehr zurückbesinnt auf Qualität statt Quantität. Lieber irgendwie ein schönes Selfie, jetzt einfach, wenn wir dabei bleiben, irgendwie im Jahr von einem richtig tollen Urlaub, als irgendwie 10 von hier gewesen, da gewesen, irgendwie, dass einfach so das Ursprüngliche wieder zurückkommt. Auch mit der Familie, dass man die Leute um sich herum mehr wertschätzt. Dass man sie umarmt. Ich habe meine Mutter seit einem Jahr nicht mehr umarmt, mein Papa auch nicht. So, dass das einfach sehr wertvoll ist. Genau, das.
Ja, was so selbstverständlich ist, ja, wird dann, wenn es einem fehlt, erst einem bewusst, ne, wie wertvoll das dann doch ist. Also,
das ist ja das Menschliche. Wir merken erst, was wir haben, wenn es weg ist.
Genau.
Das ist ja so ein ganz typisches menschliches
Verrückt,
Ding.
Oder? Ja. Es ist Wahnsinn. Also wirklich ja, enorm. Und deswegen finde ich es toll, dass du auch da in der Kunst eben darauf aufmerksam machst und wachrüttelst letztlich eben. Und ich find's wirklich großartig. Ja, wir haben hier sehr, sehr viel Spaß, sehr viel Freude bei diesem Gespräch hier. Aber die Zeit, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die Zeit, die drängt. Und deswegen muss ich hier ein kleines bisschen zum Abschluss kommen. Ich könnte noch Millionen Fragen stellen. Es ist wirklich so, so schön. Aber ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und deine Aufgabe wäre es jetzt, die angefangenen Fragen einfach zu Ende zu stellen in einer kurzen Antwort.
Okay.
Ich möchte mit meinen Skulpturen
die Welt bewegen.
Über mich sagen andere, dass
ich ein sensibler Mensch bin.
Am wichtigsten für mich ist
die Liebe.
Meine Lieblingsmusik ist
Gorillas.
Kunst ist
Leben.
Ich koche am liebsten
Indisch.
Okay. Rote Beete ist für mich
die Hölle. Nee, so schlimm ist es nicht.
Aber toll ist es auch nicht.
Nee, da gibt es so.
Du kommst viel rum. Meine Lieblingsstadt ist?
Berlin.
Okay. Ich mache am Sonntagmorgen am liebsten?
Gar nichts.
Schön, wunderbar. Ich auch. Ich wünsche mir von der Politik mehr?
Zuversicht.
Wenn ich etwas zu sagen hätte, dann würde ich
90% der Menschen mal ordentlich die Meinung geigen.
Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. An dieser Stelle sage ich, ich wünsche dir auf deinem weiteren Lebensweg, auf deinem weiteren Weg sehr, sehr viel Erfolg. Ich habe das Gefühl, du hast das Zeug dazu, die Welt wirklich zu begeistern, wachzurütteln, großartig weiterhin in deiner Kunst dich auszudrücken. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, das tolle Interview mit dir und alles, alles Liebe.
Ja, danke dir, Ralf. Ich werde mir Mühe geben.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Ciao.
Bereits in jungen Jahren entdeckte er seine Liebe zur Kunst. Der Drang nach künstlerischer Freiheit ließ ihn frühzeitig sein Elternhaus verlassen. Und heute ist er hier bei mir in der Sendung. Hallo und herzlich willkommen, Dennis Josef Messig.
Hi Ralf, freue mich jetzt.
Ja, es wird mit Sicherheit sehr, sehr unterhaltsam mit dir. Wir sind ganz gespannt auf deine Kunst.